So. Ja, hallo Verena, grüß dich.
Hallo, wie
Ja,
geht's?
oh, mir geht's gut. Ja, die anderen Interviews habe ich dich immer gern mit angefangen, nach deinem Hobby zu fragen. Aber da passiert ja im Moment nicht viel, wobei wir vielleicht dann aber auch schon beim ersten Thema wären, wenn du mir sagst, warum nichts passiert mit deinem Tauchen.
Ja, die Berliner Bäder wurden ja alle, ich weiß gar nicht mehr wann, kommt mir jetzt schon vor wie eine Ewigkeit. Ich glaube, letztes oder vorletztes Wochenende, müsste ich im Kalender gucken, geschlossen und wegen Coronavirus und die Seen, da ist es halt auch einfach noch ein bisschen kalt. Außerdem habe ich auch inzwischen die Befürchtung, dass man auch gar nicht mehr jetzt so einfach an den See rankommen könnte, um da zu tauchen. Und jetzt gerade heute sind ja auch Diskussionen wohl im Gange wegen Ausgangssperre. Also habe ich mich dazu oder erstmal jetzt darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich jetzt erstmal leider gar nicht mehr möglich sein wird. Also mal gucken, ne? Und zum Glück ist das Apnoe-Tauchen ist zwar insofern auch ein Teamsport, aber es sind ja sehr kleine Teams, also zwei Leute reichen ja. Man muss da keinen großen Pulk bilden. Also ich habe die Hoffnung, dass wenn das irgendwann dann langsam wieder das gesellschaftliche Leben anfängt, dass das dann eine der ersten Sachen sein wird, die dann schon auch wieder gehen, weil ist ja jetzt kein Fußballspiel im Stadion oder so, ne? Aber jetzt erstmal, leider, geht das nicht.
Wie geht's dir generell mit dieser Herausforderung des Coronavirus?
Ja, also es ist irgendwie sehr spannend. Ich jetzt so in meiner kleinen alltäglichen Welt muss tatsächlich sagen, ich habe sehr, sehr großes Glück, so wie mein Leben eingerichtet ist. Also außer zum Tauchen habe ich ja sowieso kaum Gründe, das Haus zu verlassen. Tauchen, einkaufen gehen und hin und wieder eine Thai-Massage. Oder mal in die Sauna. Gut, außer Einkaufen fällt das jetzt alles weg. Aber ich arbeite ja auch fast ausschließlich über Skype. Also wo jetzt alle oder ein Großteil gerade da sitzt und seiner Arbeit nicht nachgehen kann, arbeite ich jetzt erstmal weiter wie bisher. Mein Sohn, der war halt oder ist in der ersten Schule, die in Berlin geschlossen hat. Der hat also jetzt schon noch 2 Wochen länger schon keine Schule mehr, wie alle anderen. Der ist aber zum Glück auch relativ tiefenentspannt und wir verstehen uns auch gut, wo ich auch sehr froh drüber bin. Und das traut man sich ja kaum zu sagen jetzt in dieser Phase. Wir haben einen Garten. Das sieht man ja auch hinter mir vielleicht ein bisschen. Also selbst wenn jetzt totale Ausgangssperren kommen sollten, haben wir halt das unwahrscheinliche Glück. Wir können trotzdem noch ein bisschen raus und ein bisschen ins Grüne, ne? Also so gesehen bin ich jetzt privat, persönlich jetzt erstmal nicht so stark davon betroffen, kann aber natürlich noch kommen. Also zum Beispiel indirekt, wenn mir jetzt Auftraggeber wegbrechen, weil die nichts mehr verdienen oder so, dann kann das natürlich auch ganz schnell sein, dass ich dann genau zu diesen Solo-Selbstständigen, wie es ja gerade heißt, gehöre, die dann irgendwie doch staatliche Hilfe brauchen oder so. Aber das wird man sehen. Also allgemein finde ich das jetzt gerade eine insofern spannende Zeit, das soll nicht zynisch klingen, sondern ich finde es insofern spannend, weil sich halt gerade innerhalb von Stunden unglaublich viel Neues ergibt und dann doch wieder umgeschmissen wird und so weiter. Also ich merke das bei mir an einem wirklich sehr großen oder stark gesteigerten Interesse, halt auch wirklich Nachrichten zu sehen, hören, lesen. Nicht, weil ich dann hier sitze und Angst habe, sondern weil ich einfach denke, ja krass, also wow, und was das für Auswirkungen an vielerlei Stellen hat. da kommt man ja teilweise von alleine auch gar nicht drauf. Also gestern zum Beispiel gab es die Meldung, dass Sperrmüllannahmestellen gerade in die Knie gehen, weil ganz Deutschland ausmistet. Ja. Und es wird darum gebeten, bitte Leute, hört damit auf, macht das nicht jetzt, weil wir können den ganzen Andrang gar nicht mehr bewältigen. Also das sind ja Sachen, da denkt ja kein Mensch dran, dass sowas, also dass das dann auch noch im Zuge dessen passiert. Ne. Und dann ist es natürlich auch sehr bewegend und natürlich habe ich da auch großes Mitgefühl dafür, was da teilweise jetzt eben im Gesundheitssystem und eben mit den ganzen Kranken passiert und die in die Höhe schnellenden Todesfälle und so. Das ist natürlich auch sehr, also tut mir natürlich auch sehr leid.
Wie ist es für dich selber? Spürst du auch, dass da irgendwelche Ängste getriggert werden oder sind da reale Ängste vor dem, was passieren könnte oder was dir persönlich oder deinem Sohn passieren könnte?
Nee, also ich sag mal so, ich glaube, das ist ein Kölner Spruch, es kütt wie es kütt. Also was soll ich sagen, ne? Also reale Ängste jetzt im Sinne von irgendjemand könnte jetzt in meinem näheren Umfeld an diesem Virus erkranken und sterben. Ja gut, da gibt es. Also ich habe einen sehr guten Freund, der schon seit 20 Jahren chronisch krank ist, der auch deswegen aber auch sowieso nicht sein Haus verlassen kann, aber entsprechend natürlich auch auf Pflege und Hilfe und Einkaufshilfe und sowas angewiesen ist. Also da geht mein Sohn zum Beispiel einmal die Woche hin und den habe ich rauf und runter gebrieft mit hier Hände waschen, Abstand halten und so weiter und so fort. Also da sehe ich ein reales Risiko für den Freund oder auch ja, mein Vater, der ist altersmäßig in der auf jeden Fall Risikogruppe, der wird dieses Jahr 76. Aber mit dem habe ich auch gestern gesprochen, also der bleibt halt jetzt einfach zu Hause und macht keine Einkäufe selber und so. Also momentan, also jetzt so für mich selber sehe ich das Risiko jetzt nicht so groß, für meinen Sohn auch nicht. Also da sehe ich die Risiken und das sehe ich aber auch global als das noch viel größere Risiko eben darin, wenn es jetzt irgendwie zu, sagen wir mal, im weitesten Sinne zu Plünderungen, zu Aufständen oder sowas kommen würde. Klar, ne? Also da natürlich kann es passieren, dass ich aus dem Haus gehe und mir jemand eine Dachlatte über die Rübe zieht und dann war's das. Ne? Aber wie immer bei solchen Ängsten, ne? Gerade als Mutter oder überhaupt als Eltern, ja, hat man ja immer wieder mal so ein Horrorszenario im Kopf. Und wie immer bei solchen Ängsten ist mein Umgang damit, dass ich mir das genau detailliert ausmale, sprich mich wirklich damit konfrontiere. Da gibt es ja zum Beispiel auch beim, ich glaube im tibetischen Buddhismus gibt es da also regelrechte Richtungen, Gesundheit, die das propagieren, ne? Also sich wirklich mit dem zu konfrontieren, wovor man Angst hat. Ja, und dann male ich mir das aus und mache mir eben klar, dass ich jetzt überhaupt nichts dagegen tun kann. Und wenn das so und so passiert, also Beispiel, ich gehe aus dem Haus und jemand erschlägt mich, dann werde ich auch sehr wahrscheinlich nichts dagegen tun können. Und wenn man, also das resultiert bei mir dann zumindest auch immer darin, dass eine große Entspannung einsetzt, weil gibt ja den schönen Spruch, relax, nothing is under control, ja. Was soll ich jetzt machen? Geht's mir jetzt davon besser, wenn ich ja, mich da reinhirne, was jetzt alles Schlimmes passieren kann, oder warte ich es halt jetzt einfach mal ab, was passieren kann? Hm. Also. Das ist so mein Umgang damit.
Findest du die Einschränkungen, die jetzt überall erlassen werden, findest du die berechtigt? Oder ist das keine Frage? Sie sind einfach da und dann muss man sich dran halten für dich.
Also Ich sag mal so, vor 3 Wochen oder so hat das, glaube ich, fast noch niemand wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen. Oder da gehörte ich auf jeden Fall auch zu der Fraktion, ja, jetzt, also ich habe das halt auch, ich hatte die Info, das ist nicht schlimmer als eine normale Grippe. Und Grippe ist schlimm, was erstaunlicherweise in der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird. Also und also da hätte ich das wahrscheinlich für übertrieben gehalten vor 3 Wochen. Inzwischen, nachdem ich mich ein bisschen auch näher damit beschäftigt habe, mit dieser Geschichte, mit dem exponentiellen Anstieg bei Pandemien und so weiter und so fort, und man ja auch aus manchen Ländern, wenn man den Zahlen glauben will, auch schon gehört hat, also China ganz vorne, dass das wohl wirklich sinnvoll ist, solche Maßnahmen. Also rein von, also die Logik, die da kommuniziert wird, die leuchtet mir schon ein. Das muss ich schon sagen. Es geht ja auch dabei vorrangig darum, das Gesundheitssystem nicht zum Kollaps zu bringen. Und das sollte in unser aller Interesse liegen. Es ist natürlich sehr, sehr schlimm, also ich würde sagen skandalös, dass das Gesundheitssystem in den 10 Jahren oder 20 Jahren davor nicht so sehr im Interesse der Politik, der Öffentlichkeit und so weiter war. Ne? Also, und das fällt uns, glaube ich, jetzt gerade global betrachtet auf die Füße. Aber also mit Hinblick auf die ganzen Ärzte und Schwestern und so weiter, also wenn man sich das in Italien anguckt, wie die am Ende sind und was da für dramatische Sachen passieren, denke ich schon, dass das wohl, wir müssen alles versuchen, um das irgendwie einzudämmen und das ist halt jetzt ein Versuch. Und da denke ich schon, da sollten wir uns irgendwie alle dann auch entsprechend dran halten. Aber dabei eben nicht aus den Augen verlieren, dass das natürlich eine Situation ist, die auch noch ganz anderen Sachen eventuell Vorschub leisten kann. Ja, also ich meine, es werden Grundrechte eingeschränkt und so weiter. Und da finde ich, da muss man jetzt nicht irgendwie sofort brennende Barrikaden errichten hier vom Regierungsgebäude oder so, aber ich finde, man sollte darauf durchaus auch ein bisschen ein kritisches Auge haben, beziehungsweise ein wachsames Auge, ja, was da quasi auch im Zuge dessen so quasi hinterm Rücken der Öffentlichkeit dann jetzt auch einfach alles potenziell durchgewunken werden kann oder könnte. Das sollte man schon. Also man sollte vielleicht nicht nur Corona-Nachrichten studieren, sondern allgemein versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, was da noch so alles auch passiert in der Welt.
Du hast das Gesundheitssystem erwähnt und das eine sind ja die Menschen da, die wirklich, wo man auch Mitgefühl hat für die Leute, die daran arbeiten und eben überlastet sind und in einer gefährlichen Situation ausgesetzt sind für ihre eigene Gesundheit. Und das andere ist ja, dass in den letzten Jahren oder eben schon länger das Gesundheitssystem umgemodelt worden ist. Es ist nicht mehr in staatlicher Hand, die Krankenhäuser, sondern zum Teil, zum größeren Teil privatisiert worden. Ja. Ist das jetzt die negative Antwort darauf, dass das Gesundheitssystem nicht mehr so fähig ist, für Belastungen auszuhalten?
Ich denke mal ja. Also ich weiß nicht genau, wann ich den Artikel gelesen habe, aber ich meine, es war irgendwann Ende letzten Jahres, da gab es die doch wirklich erschüttert, also mich hat das schwer erschüttert, die Nachricht, dass eine Berliner Kinderkrebsklinik keine Patienten mehr aufnehmen kann wegen Personalmangel. Und gerade vorhin noch vor unserem Interviewtermin habe ich auch gelesen, was war es noch gleich? Ah ja, dass im Berliner Gesundheitssystem auch schon seit Jahren tausende Stellen unbesetzt sind. Und das ist nur Berlin. Woran liegt das? Also das weiß ja jeder, der irgendwie in der letzten Zeit vielleicht mal im Krankenhaus war oder sich mal mit jemandem, der dort arbeitet, unterhalten hat. Krankenhäuser, das sind im Prinzip, also die werden ja so geführt, dass da reihenweise Personal verschlissen wird für mickrige Gehälter. Bei ganz schlechten Rahmenbedingungen müssen die sich da kaputt schuften sozusagen. Deswegen will das keiner machen. Und ich war vor, also ne, ich bin jetzt 44, ich war mit 16, man muss ja so ein Schülerpraktikum machen in Deutschland, da war ich damals, also vor 100 Jahren knapp, war ich in einem Altenpflegeheim, in einem, was als vorbildlich galt zur damaligen Zeit. Und damals war es schon so schlimm bestellt, dass damals schon am Wochenende so ein großer Personalmangel geherrscht hat, dass die damals schon gewisse Leute am Wochenende einfach im Bett haben liegen lassen. Also es war nicht mal genug Personal da, alle Leute aus dem Bett zu holen, die noch können, anzuziehen, zu waschen und so weiter und so weiter. Die wurden einfach liegen gelassen. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf heute, ja, und sich das auch anguckt, was da los ist, also dass quasi Leute kurz nach ihrer OP im Prinzip schon rausgeschmissen und vor der Tür abgesetzt werden. Also das war ja schon alles vor dieser Krise so. Also ich finde das schon echt brachial und ich finde auch die Idee beißt sich total Gesundheitswesen mit wirtschaftlichem Profit zu verknüpfen. Und nichts anderes ist diese Privatisierung. Das darf nicht sein. Das ist ja auch, sage ich mal, das große Akzeptanzproblem von vielen Leuten, wenn es um Pharma geht. Also, dass da nämlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Das ist halt zu einem ganz großen Misstrauen geführt. Und das führt ja dann unter anderem auch zu radikaler Impfgegnerschaft oder sowas. Ja, und dann werden halt zum Beispiel keine noch weniger Leute gegen Grippe geimpft. Und dann sterben daran Kinder. Also das ist alles ein riesen, zieht ja alles einen riesen Rattenschwanz nach sich. Plus, dass ich mir denke, dass sehr viel mehr Leute vielleicht in dem Bereich, im medizinischen Bereich arbeiten würden, durchaus, wenn es halt einfach entsprechende Anreize gäbe. Ja? Wenn die wirklich menschlich und respektvoll behandelt werden würden, ordentliche Arbeitszeiten und ein ordentliches Gehalt kämen, ich glaube nicht, dass wir dann einen Pflegenotstand hätten.
Ja, und im Grunde haben wir ja da einen Einfluss drauf. Es gibt ja zum Beispiel eine Partei, die Linke, die dafür plädieren würde, dass eben sowas wie das Gesundheitssystem nicht privat wirtschaftlichen auf Gewinn ausgerichtet wird. Ne? Also, aber irgendwie, ja, den Leuten ist es vielleicht nicht so bewusst, wenn sie andere Parteien wählen, was sie da in Gang setzen, ne? Was da passiert.
Ja, also das ist, ich meine, das ist natürlich auch so ein Problem, die fehlende Vernunft oder Ratio. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir auch schon vor Corona doch wirklich in sehr überspannten Zeiten leben, wo Leute zunehmend eine kürzere Zündschnur haben und zunehmend wirklich aus emotionalen Schieflagen heraus fatale Entscheidungen treffen, auch Wähler im Punkto, wo sie ihr Kreuzchen machen. Das auch ganz sicher. Ne? Also eben, warum soll ich mein Kreuzchen bei einer Partei machen, die sich eben zum Beispiel für die Wiederverstaatlichung des Gesundheitswesens einsetzt, wenn ich auch den Kurzschluss-Move machen kann, dass sowieso die Flüchtlinge an allen schuld sind oder so, ne? Zum Beispiel. Und da dann mein Kreuzchen. Aber gut, das ist sowieso ja ein bisschen auch mein Hobby. An der mangelnden geistigen Klarheit der Menschheit verzweifle ich ja hier und da mal ganz gerne. Also da habe ich auch schon mal einen sehr bärbeißigen Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Also es ist immer wieder, ich kann da oft nur noch ratlos den Kopf schütteln.
Ja, und vielleicht Mitgefühl haben, oder?
Jein, also mal so, ne? Also, kommt halt drauf an, worin sich die Irrationalität dann genau niederschlägt. Ja? Also, allzu großes Mitleid mit Protestwählern beziehungsweise erst recht mit Überzeugungswählern von Parteien, die faschistische Mitglieder haben, da hält sich doch mein Mitgefühl ziemlich in deutlichen Grenzen, muss ich sagen. Also, weil ich finde halt, dass nichts, einfach gar nichts kann solche aus meiner Sicht gravierenden Fehlentscheidungen legitimieren. Also weder eine schlimme Kindheit noch eine schlimme Gegenwart, noch mangelnde geistige Kapazitäten, weil es gibt ja vielleicht auch hier und da noch andere Leute, die einem auch mal einen Rat geben könnten, auf die man mal hören könnte. Also es ist ja nicht so, dass die völlig lost wären und dass das total alternativlos wäre. Ja, und manchmal ist es halt auch einfach so, oder jetzt gerade in dieser Zeit, ne, wo jetzt halt wirklich sehr noch viel mehr Leute total angstgetrieben einfach sind, da habe ich durchaus jetzt in den letzten ein, zwei Wochen hier und da den Fehler gemacht, was mir inzwischen als Fehler aufgefallen ist, also Stichwort Mitgefühl, wenn jemand etwas offenkundig, logisch, Unplausibles von sich gibt, habe ich halt oft den Fehler gemacht, dann das zu versuchen, inhaltlich richtig zu stellen und habe mir da teilweise solche Schellen eingefangen, da ist mir inzwischen klar geworden, ja, das ist, weil die Angst haben. Die äußern einen ängstlichen Gedankengang, der natürlich in sich unlogisch ist, muss er sein, weil es ja angstgetrieben sozusagen. Die wollen dann nicht hören, dass das faktisch falsch ist. Eigentlich wollen die wahrscheinlich in ihrer Angst beantwortet werden. So, und das ist mir jetzt gerade jetzt in den letzten 48 Stunden, sagen wir es mal so, nochmal klar geworden, dass das an der Stelle dann nicht hilft, wenn man dann auf der Sachebene antwortet. Weil eigentlich müssen die sozusagen gewiegt und beruhigt werden. So, ne? So. Mal gucken, ob mir das dann jetzt in Zukunft besser gelingt. Ja. Aber daran sieht man halt auch, du hattest ja vorhin auch von eigenen Ängsten bei mir, hattest du ja gefragt, daran sieht man vielleicht auch, ja, das muss mir jetzt irgendwie zwei, dreimal erstmal passieren, bis ich checke, ach so, die denken dumm, weil sie Angst haben. Oder sagen wir mal so, ihr Denken funktioniert nicht mehr gut im Moment, weil sie Angst haben. Ja? Angst essen Denken auf. Ja, das ist so. Weiß ich ja eigentlich auch, habe ich ja studiert sogar. Aber das dann in Action, wenn ich selber halt keine Angst habe, das dann ständig auf dem Schirm zu haben, ja, die haben halt alle gerade Angst, musst du wissen, wenn dann eben so inhaltliche, ultra falsche Sachen gesagt werden, dann meine Ratio anspringt und das auch, und das beantworten will, das muss ich jetzt, das ist vielleicht meine Lernchance an der Stelle, die Ratio mal beiseite zu lassen und die Leute emotional aufzufangen. Also in dem Fall. Ne? Was ja bei anderen Emotionen durchaus kann. Wenn jemand vor mir sitzt und weint oder so, ist das jetzt nicht so das Problem. Oder wenn jemand ganz offensichtlich Angst hat, dann natürlich auch nicht. Aber das sind ja halt diese Situationen, wo Leute ihre Angst hinter irgendwelchen Gedankengängen eigentlich verstecken. Und dann gehe ich auf den Gedankengang ein und übersehe, dass dahinter ordentlich Angst versteckt ist. Ja, mal gucken. was das wird.
Also allgemein empfiehlst du eben, die Gefühle zu fühlen?
Ja.
Und also, gibst du da auch irgendwie jetzt Anweisungen oder eine Technik? Es gibt ja da einen bekannten Berliner spirituellen Lehrer, der da irgendwie auch sehr drauf eingeht und da auch sogar Techniken quasi für propagiert. Wie ist es bei dir?
Also es gibt natürlich sehr, ich sag mal, elaborierte Techniken und es gibt auch sehr simple Techniken. Ich würde es nicht zu kompliziert machen, weil, habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, dass momentan extrem viele Leute Angst haben und deswegen auch kognitiv nicht besonders aufnahmefähig sind. Von daher würde ich es möglichst einfach halten, nämlich im Sinne von, hatte ich auch gerade gestern in einer Session mit einer Auftraggeberin, hatten wir das herausgefunden. Also sehr viele, also oft passiert es, weil man in der gegenwärtigen Situation Angst hat, dass man dann zum Beispiel, um vor dieser Angst zu flüchten, lieber in die Zukunft springt und sich über die Zukunft noch viel mehr Sorgen macht. Ja, dann bin ich aber zumindest schon mal nicht mit der aktuellen Situation konfrontiert. Dann muss ich die schon mal nicht aushalten. Ja, dann spinne ich also lieber was aus, was in 3 Wochen bestimmt alles Schlimmes passieren wird. Bin also quasi eigentlich in einer Angstsimulation oder in einer virtuellen Angst, statt mich mit dem, was jetzt gerade beängstigend ist, wirklich mal zu konfrontieren. Also das, solche Sachen muss man natürlich erstmal bemerken. Also alle, die jetzt da zu Hause sitzen und über irgendwas wohl mal werden könnte, nee, guck mal lieber, was ist denn jetzt? Wovor gehst denn du jetzt gerade auf die Flucht? Ja, könnte ja sein, ich habe, was weiß ich, 3 Kinder so orgelpfeifenmäßig gestaffelt zu Hause und einen Mann, wo ich eigentlich schon seit 5 Jahren über Scheidung nachgedacht habe, und einen Hund, den ich nicht mag, weil den haben wir nur wegen Theodor, dem mittleren Sohn, angeschafft oder so. Und jetzt hocken wir alle aufeinander. Könnte ja mit Sicherheit gerade viele in so einer Situation, ja, also die sind angespannt, gestresst, alles ist scheiße. Und dann überlegen sie, was wohl im Sommer sein wird. Nein, guck dir an, was jetzt gerade ist. Ja. Und dann muss man eben gucken. Ja? Also zum Beispiel hatte mir jemand erzählt, da war das Kind jetzt vor ein paar Tagen akut, hatte irgendwie eine ganz schlimme Nacht mit komischen Schmerzen und sich übergeben müssen und so. Und dann ging das los. Oh Gott, was wird denn passieren, wenn irgendwann in 3 Wochen? Dann haben wir halt rausgekriegt, ja, du warst halt hilflos. Wusstest nicht, was du tun sollst. In dem Moment. Und dann wird überlegt, was in 3 Wochen ist, wo man dann auch wieder hilflos sein könnte. Nein, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Nichtwissen, das ist was, vor dem im Prinzip alle Menschen zu allen Zeiten immer versuchen wegzurennen. Ja? Und das gilt es aber, glaube ich, jetzt, oder das ist die große Chance, mal zu lernen, das auszuhalten. Keiner weiß momentan zumindest, wie lang der weltweite Shutdown dauern wird. Keiner weiß, wie viel Opfer direkt durch den Virus oder durch wirtschaftliche Verschüttungen es geben wird. Wir wissen das gerade alle nicht. So, und so ist es. Und das einfach mal aushalten. Ja. Und für das Aushalten ist es auch aus meiner Sicht sehr wichtig, also ich habe da so eine Abwasserkanal oder Abwasserrohr-Metapher, die ich da oft nutze. Ja? Also wenn ich in einer Session mit einem Auftraggeber, wir kommen an ein altes Thema und da ist auf einmal klar, da ist mega die Trauma-Energie zum Beispiel drin oder jetzt das Akute löst unfassbare Ängste in Menschen aus. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, ich bin das ganze System hier, dieses Menschlein ist im Prinzip ein großes Abwasserrohr Und diese Gefühle wollen da einfach nur einmal durchfließen können. Und danach sind sie weg. Ja. Das darf man, aber man darf es nicht weghaben wollen, ja, sondern man muss wirklich es schaffen, dann in dem Moment komplett auf Empfang zu gehen. Es wirklich einfach mal annehmen. Ja, ich habe gerade Angst. Ja, ich bin total hilflos. Ja, ich bin ratlos. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist auch der Situation vielleicht sogar gar nicht so unangemessen. Passt ja zur Situation. Ja. Wenn man das schafft, das mal so richtig vollständig 100% mit jeder Zelle des Körpers einfach mal anzunehmen, dann passieren meistens wahre Wunder, dann geht es nämlich oft sehr schnell und wird dann auch oft sehr schnell besser. Ja. Da kommt man dann natürlich aber auch oft auf die typischen menschlichen Widerstände. Ne? Also ich glaube, sehr viele Leute bekommen jetzt halt auch nochmal auf eine Art sehr deutlich gezeigt, ja, wir sind sterblich. Breaking News. Wir werden alle sterben. Irgendwann. Ist so. Ja. Das ist also auch eine im Prinzip, da bin ich auch wieder beim tibetischen Buddhismus, das ist im Prinzip eine Möglichkeit der Kontemplation über die eigene Endlichkeit. Ja, dieses Leben wird irgendwann zu Ende sein. Das ist so. Aber die meisten Menschen verschließen davor natürlich sehr gerne und auch sehr ausgiebig ihre Augen. Ja. Können und wollen nicht akzeptieren, was ist. Das hilft aber halt in der Regel nicht. Sondern was hilft, ist, sich damit wirklich knallhart zu konfrontieren, sich klar zu machen, ja, so ist es auch. Und geht übrigens jedem so. Ich habe noch nie einen Unsterblichen getroffen.
Ja, oder in der Essenz, was wir sind, sind wir unsterblich. Aber das ist ja nicht immer so klar im Bewusstsein. Ne?
Das ist nicht immer so klar im Bewusstsein, ja. Beziehungsweise, das ist natürlich, sage ich mal, ein Standortvorteil, den jetzt man erwacht hat, ja, dass ich das halt weiß. Also, und nicht nur weiß im Kopf, sondern dass ich das halt auch so empfinde. Was mich natürlich nicht davon abhält, trotzdem weiterleben zu wollen. Ja? Ich habe großen Bock auf Leben. Ja? Und ich möchte auch gerne, dass mein Kind weiterlebt und andere Menschen, die mir nahestehen. Ja? Völlig klar. Und wenn das nicht der Fall wäre, würde ich auch Rotz und Wasser heulen. Ja, aber das gehört alles zum menschlichen Erlebensspektrum einfach mit dazu. Schreckliche Dinge passieren. Pandemien passieren es auch. Beileibe nicht die erste in der Geschichte der Menschheit. Ist halt die erste in so einem Ausmaß, die aktuell lebenden Menschen erleben. Ja. Aber 1918, da gab es eine Riesenpandemie. Ich habe zwei verschiedene Zahlen gehört. Die eine sagt, da sind mehr Leute gestorben als im Ersten Weltkrieg insgesamt. Die andere Zahl lautete, oder da hieß es, da sind sogar mehr Leute gestorben als in beiden Weltkriegen zusammen. Ja, das haben wir halt nicht miterlebt. Beziehungsweise ganz, ganz alte Menschen waren da vielleicht dann Babys, ja, also über 100-Jährige, aber die werden sich da nicht mehr dran erinnern, schätze ich mal. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass es einen weltweiten Shutdown gibt. War damals auch so. Nur war die Welt damals nicht so globalisiert wie heute. Also hat der Shutdown vielleicht nicht so viele Individuen direkt betroffen. Sprich, damals gab es auch einfach nicht so viele Leute, die Kreuzfahrten gemacht haben oder um den Globus geflogen sind für ihren Urlaub. Ne? Also.
Zum Nichtwissen. Also man kann im Nichtwissen sein, also indem man einfach akzeptiert, ich weiß es jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, Stimmen die offiziellen Verlautbarungen oder haben die Alternativen, die da zum Teil ganz anders sprechen, recht? Ich kann da drin bleiben und sein, das nicht zu wissen, aber die Intuition, die funktioniert trotzdem. Also obwohl ich das nicht so genau weiß, habe ich die Intuition, mich zu schützen und zurückzuziehen. Also Intuition ist im Nichtwissen sein geht, aber die Intuition, die funktioniert.
Ja, ich würde ja sogar fast sagen wollen, dass Intuition und Wissen, also wenn wir jetzt wirklich bei kognitivem
Kopfwissen,
Weltwissen, das hier ist ein Stiftwissen sind, ja, das schließt sich fast schon gegenseitig aus. Also das heißt nicht, dass das nicht auch schön Hand in Hand gehen kann und eine schöne Kooperation sein kann. Ja? Aber wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in einem früheren Gespräch auch darüber, also in meinen Sessions, da hattest du mich, glaube ich, auch schon mal gefragt, also meine Vorbereitung auf Sessions ist leer sein, nicht wissen und auch möglichst nicht anfangen, währenddessen rumzukreisen im Kopf, was machst du denn jetzt? Und so eine Sache. Ja? Also zwar, oh, liegt ja hier gerade rum, ich mache mir unglaublich viele Notizen. Ja? Das ist ein Fall von mir. Ja? Ich schreibe fast durchgehend Protokoll, um, wenn ich doch mal was wissen will, auch nachschlagen zu können. Ja? Da könnte man jetzt sagen, ja, warum nimmst du dir nicht die Notizen aus der letzten Session und guckst vor der nächsten Session da rein. Das mache ich genau nicht. Das mache ich nur, wenn es im Gespräch dann auf irgendwas kommt und man sagt, ah, Moment, ich schaue nochmal nach, wie das letzte Woche war oder so. Ja, also ich versuche, das eher intuitiv zu machen und dabei stört das hier oben dann tendenziell sogar eher, als dass es hilft. Also was ich auch als eine total, also es ist trivial, dann sind wir dann auch gleich beim Thema Klopapier, was ich auch als super herausgestellt hat, meine Sessions dauern ja meistens 2 Stunden, manchmal sogar noch länger, der Klogang zwischendurch, das ist immer super. Der passiert auch, habe ich beobachtet, meistens an einem Punkt, wo dann doch irgendwie alles dann doch irgendwie mehr kognitiv wird und man an so einen Punkt kommt, so irgendwie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ah, egal, ich gehe mal aufs Klo. Und dann komme ich wieder und dann ist mal so, zack, die Lösung da. Ja, also sprich, das ist dann quasi wie so ein, ich mache dann ein Reset, um wieder zur Intuition zu kommen und das ist der Klogang. ist echt witzig.
Ja. Also wissen wir jetzt, warum die Leute Klopapier horten, um ab und zu ein Reset machen zu können.
Genau, also wenn es dafür gut ist, dass sie intuitiver und besser im Nichtwissen sein können, dann ja, dann kauft noch mehr Klopapier, Leute. Wenn es dafür hilft, dann ist super, aber ich brauche auch bald welches. Ich habe nämlich nicht gehortet und bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich irgendwann Mitte, Ende nächster Woche auch mal welches brauche wieder, ob es dann wohl gerade zufälligerweise was gibt. Also, naja, aber gibt ja ansonsten auch Wasser.
Ja. Und deine Intuition ist in der jetzigen Situation auch, dich zurückzuhalten, also zu schützen, Abstand zu halten, nur rauszugehen, wenn du es wirklich brauchst, oder?
Ja, also dabei geht es aber nicht so sehr darum, mich zu schützen, sondern tatsächlich eher andere Risikogruppen und so weiter. Also mein intuitives Gefühl ist, dass selbst wenn ich das kriegen würde, ich mit Sicherheit einen milden Verlauf hätte. Also ich hatte vor, keine Ahnung, wann waren das, vor über 10 Jahren hatte ich sogar mal eine Lungenentzündung tatsächlich. Und ich weiß nicht, was der Erreger war, der Nachweis ist dann ja auch oft sehr schwierig. Und selbst die Lungenentzündung war eine atypische in meinem Fall. Also bei mir verläuft sowas meistens, also ich bin eh extrem selten krank, seit Erwachen sowieso noch viel weniger, komischerweise, also interessanterweise. Und wenn ich irgendwas kriege, dann verläuft es meistens total atypisch. Also im Sinne von milder, also ich musste damals mit der Lungenentzündung nicht ins Krankenhaus und auch nicht beatmet werden, ich hatte nicht mal Fieber. Keine Ahnung. Also, von daher, es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, mich zu schützen, sondern eher halt die Allgemeinheit, das Gesundheitssystem, die Risikogruppen. Ich gehe aber, wie gesagt, ich gehe halt auch allgemein nicht so viel vor die Tür. Ich habe einen Garten. Ich gehe schon seit mindestens 2 Jahren nicht mehr auf Partys, weil mein Interesse völlig daran weggegangen ist. Dass mein Hauptfreizeitgrund, das Haus zu verlassen, ist Tauchen. Und das geht halt jetzt gerade einfach nicht. Punkt. Also ich habe gar nicht so eine große Veranlassung, sowieso nicht, das Haus zu verlassen. Ja, also schon auch, ne, wegen Garten. Warum soll ich mich auf einen verdreckten Berliner Platz setzen, wo alles voller Kronkorken, Bierflaschen und Hundehaufen ist, wenn ich einen Garten habe? Dann kann ich mich doch da hinsetzen. Ist ja viel angenehmer eigentlich. Ne? Also ja, also der Schutz, also das ist Solidarität vorrangig. Ich mache mir nicht so viel Sorgen um mich selber, muss ich ehrlich sagen.
Du hast eben deine Sessions erwähnt und die laufen normal, also meistens über Skype, also das kommt nie einer zu dir für eine Session oder so.
Na, ich habe ein kleines Praxisräumchen hier in Berlin für meine paar Berliner Kunden. Da haben wir aber auch schon, ich glaube schon vorletzte Woche ging das schon los, dass dann auch der ein oder andere gesagt hat, hey, lass uns lieber skypen, bevor ich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die ganze Stadt fahre. Ja, das sind ja hier auch große Strecken und die U-Bahn und S-Bahn sind voll, also 1 Meter Abstand halten ist schon völlig illusorisch und 2 Meter erst recht, das sind dann lange die Hühner. Gut, jetzt momentan geht es wahrscheinlich, weil kaum noch jemand fährt, aber so im Normalfall, vergiss es. Und dann haben wir das einfach auch jetzt die paar Termine dann eben auch noch auf Skype gelegt. Also ich habe halt einen Tag in der Woche für Vor-Ort-Termine bislang gehabt und der Tag ist jetzt halt auch per Skype. Ich habe sowieso alles per Skype.
Und so der Kontakt, also irgendwie die Intuition, die funktioniert auch eben über Skype, genauso als wenn derjenige vor dir sitzen würde?
Ja, durchaus. Also es fehlt natürlich ein bisschen Information. Also zum Beispiel in meinem Praxisraum, da habe ich dann 2 Sessel, die sich gegenüberstehen und da ist nur so ein ganz kleiner Tisch an der Seite. Da sehe ich halt wirklich den ganzen Menschen, ne, und nicht hier diese Nachrichtensprecher, dieser Ausschnitt. Ne. Das erzählt natürlich oft auch noch ein bisschen mehr. Also ich kann ja mit jemandem reden, der hier oben rum ganz ruhig und gefasst aussieht. Aber wenn ich dann dabei sehe, dass er die ganze Zeit ganz super schnell und hektisch mit seinem Fuß wackelt, das ist natürlich dann noch eine zusätzliche Info, die das Gesamtbild ganz anders erscheinen lässt, ne? Als wenn ich jetzt nur diesen Ausschnitt hätte, zum Beispiel. Ja? Also das hat natürlich schon Vorteile, wenn man wirklich anwesend ist. Außerdem ist es natürlich auch cool, selbst wenn ich Leute nur über Skype habe, wenn ich die wenigstens einmal auch live gesehen habe. Das ist immer toll. Also es haben auch schon öfter mal Leute gemacht, die irgendwo in Süddeutschland wohnen oder so, Auftraggeber von mir, dass sie dann halt wenigstens ein- oder zweimal auch nach Berlin gekommen sind. Oder ich habe auch mal, 2018 war das, da habe ich eine sogenannte Hausbesuchstour gemacht. Dann bin ich rumgereist zu ein paar Auftraggebern, so eine Woche lang jeden Tag woanders. Das war sehr schön und ist natürlich auch toll, wenn man die Leute einfach auch einmal live gesehen hat. Wenn man sie danach dann nur über Bildschirm sieht, dann weiß man ja trotzdem, wie sie sich in echt anspüren, ne? So, also wie sie, was da vielleicht noch zusätzlich rüberkommt oder so. Aber es geht im Notfall auch ausschließlich über Skype. Also es gibt ein paar Auftraggeber von mir, die habe ich noch nie live gesehen. Geht trotzdem.
Letztes Jahr, wie wir Kontakt hatten durch die Interviews, hast du auch, glaube ich, gesagt, dass du eine lange Warteliste hast. Wie hat sich das entwickelt? Ist das immer noch so?
Es gab ein bisschen Bewegung zwischenzeitlich. Es gab natürlich auch nachdem das Interview ausgestrahlt worden ist, auch nochmal einen enormen neuen Zulauf. Also da tut sich immer mal was. Also ich rechne bei ein paar laufenden Aufträgen auch damit, dass die dieses Jahr fertiggestellt werden. Und dann tut sich aber auch anderweitig eben was, dass dann eben Leute, weil sie quasi mehr und mehr, sag ich mal, aus dem Gröbsten raus sind, dann auch in ihrer Frequenz runtergehen, dann nur noch zweiwöchig oder sogar nur dreiwöchig mit mir Termine machen statt wöchentlich. Also da tut sich auch schon einiges. Also ich sag mal so, wer Bedarf hat, kann sich ruhig melden. Ach ja, genau, und eine Sache ist mir auch noch inzwischen auch aufgefallen, und zwar habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Person an allen vorbei, die Dame hat sich bei mir im letzten Herbst gemeldet und dann habe ich sie an allen vorgezogen, weil sie schon 78 ist. Ja, also ich gehe schon grundsätzlich nach dem First Come, First Serve Prinzip vor. Ja, also Leute, die jetzt so und so lange gewartet haben, haben dann auch irgendwann einfach mal ein Recht darauf, endlich dran zu kommen. Ja. Aber wenn jetzt jemand da ist, der zum Beispiel schon so ein hohes Alter hat oder andere Dringlichkeiten vorliegen, dann gehe ich auch von der Strategie durchaus auch mal weg. Ja, und ziehe auch Leute vor, wenn es gute Gründe dafür gibt. Und unabhängig davon, das, was ich mache, mache ich ja nicht als 40-Stunden-Woche, weil das habe ich am Anfang mal probiert und das hat überhaupt nicht gut geklappt. Das ist halt einfach viel zu viel gewesen. Dadurch, dass ich keine 40-Stunden-Woche habe, ist es natürlich auch immer möglich, relativ kurzfristig eine einzelne Session zu buchen. Also wenn man jetzt ein akutes Problem hat, zum Beispiel mit der aktuellen Situation. Ja, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich bin kurz davor, meinen Partner zu zersägen und in die Tiefkühltruhe zu legen. Da kann man sich natürlich auch mal melden. Ne? Also da bin ich dann auch relativ flexibel. Das Einzige, wo Leute wirklich sich ein bisschen gedulden müssen, ist eben, wenn sie das Scouting wahrnehmen wollen, was ja wirklich gedacht ist als eine kontinuierliche, längerfristige Begleitung. Weil da sind meine Kapazitäten natürlich endlich. Also ich kann nicht 20 oder 30 laufende Daueraufträge haben. Das ist ja schon rein rechnerisch klar. Wenn jede Session mindestens 2 Stunden dauert, dann wäre ich ja bei 30 laufenden Aufträgen bei einer 60-Stunden-Woche. Das geht nicht. Also vor allen Dingen nicht bei dem, was ich da mache. Das geht eigentlich nur als Teilzeitjob, sagen wir mal.
So, in unserem Gespräch kam es jetzt, glaube ich, an mehreren Stellen schon durch, aber vielleicht könntest du nochmal speziell darüber reden, was ist denn jetzt die Chance, die jetzige Situation beinhaltet?
Ja, also Chance ist natürlich, ne, diese Ausnahmesituation kann einem ganz, ganz viele Sachen klar machen. Also einmal, du hast das da auch vorhin schon mal angedeutet, einmal ist es natürlich ein Moment, wo man sehr klar sehen kann, wo man steht. Also so in seiner eigenen Entwicklung oder in seiner eigenen, ja, seinem eigenen Lebensprozess, sage ich mal. Ja, hat mir auch die Woche eine Auftraggeberin zurückgemeldet, so, ja, wenn ich den ganzen Tag meditiert habe, so vor einem halben Jahr und die Sonne schien und die Kinder waren friedlich und so weiter, da habe ich auch gedacht, boah, was habe ich eine Klarheit, eine Achtsamkeit, trulala. Aber jetzt sieht das ganz, ganz anders aus. Ja, genau, das ist quasi eine Möglichkeit zu gucken, bin ich wirklich schon so weit, schon so innerlich aufgeräumt, so gelassen, so achtsam, so dies, so jenes, oder halt auch nicht. Ja? Und da, das kann teilweise sehr große Überraschungen mit sich führen. Also ein Kunde von mir, der ganz klar extrem hypochondrisch war, als wir angefangen haben zu arbeiten, der ist jetzt gerade doch wirklich erstaunlich ruhig. Also der ist überhaupt nicht hypochondrisch. Also und das zeigt ja auch sowohl ihm als auch mir, dass irgendwas von dem ganzen Kram, den wir in der ganzen Zeit gemeinsam gemacht haben, wohl auch eine Wirkung gezeigt hat. Weil das wäre jetzt ansonsten eben, das hat man ja auch schon gehört von anderen Leuten, ja, also Leute mit Waschzwang oder mit einer Keimphobie, die armen Leute jetzt in der Situation, die müssen ja, also wenn das nicht geheilt ist, das ist ja für die jetzt der absolute Horror. Das zeigt mir jetzt mal bei dem Kunden, das scheint doch ganz gut geklappt zu haben, ja, ihn davon ein bisschen wegzukriegen. Aber also das kann im Positiven sein, dass man denkt, huch, also noch vor einem Jahr hätte ich jetzt dies oder jenes an phobischen Ideen bekommen und mich deswegen oder deswegen voll in irgendeine Panik reingestellt. Passiert gar nicht, krass, geil. Oder umgekehrt. Vor 3 Wochen habe ich mich noch für halber erleuchtet gehalten und jetzt merke ich, ach du Scheiße, ich bin hier voll im Ego-Film, kaufe im Tunnelblick 13 Paletten Toilettenpapier und sitze mit meiner Axt ängstlich hinter meiner Wohnungstür und hoffe, dass keiner kommt. Ja. Also wenn man so darauf reagiert, dann ist das ja eine Chance zu sehen, nee, da ist ja wohl noch ordentlich fett was im Gepäck. Guck mal nach, was da jetzt los ist. Ne? Also das ist eine große Wachstumschance und man kriegt jetzt sehr deutlich gezeigt, wo stehe ich? Habe ich nur gedacht, ich bin da und da und ich bin da gar nicht? Oder bin ich wirklich da? Oder bin ich vielleicht sogar viel weiter, als ich dachte? Ne? Das ist so eine ganz große Chance, die ich da sehe. Wo man natürlich auch sagen muss, also der Rahmen, den ich da jetzt so aufmache, merkt man ja vielleicht auch schon daran, dass ich viele Beispiele von meinen Aufträgen zitiere. Der Rahmen ist natürlich aber auch ziemlich stark eingeschränkt. Ja. Ich rede jetzt nicht von den Menschen in irgendwelchen Slums in Indien, dass die doch jetzt mal gucken sollen, wie weit sie in ihrem Menschheitsprogress gekommen sind. Ich sag nicht zu irgendeinem Indonesier, also irgendeinem armen, bettelarmen Menschen in Indonesien, ja guck mal, vielleicht ist das ja eine Chance, mehr Akzeptanz zu üben oder so. Ja, das, die Idee, dass man das quasi als eine Art von außen verordnetes Zwangsretreat nehmen kann und wirklich mal in sich reinschauen, gucken und ein bisschen was aufräumen und klären und so, das gilt natürlich jetzt erstmal für ja im weitesten Sinne westliche Industrienationen, für Leute, die eben die Kohle haben, sich schön den Kühlschrank bis oben hin voll zu machen und sich dann gemütlich zu Hause bei Netflix und Rotwein auf die Couch zu setzen. Ja, die könnten natürlich auch mal eine halbe Stunde am Tag mal ein bisschen Innenschau betreiben. Ja. Weil die haben ja sonst vielleicht jetzt wirklich nichts Besseres zu tun, sag ich mal. Ja. Das ist so Genauso würde ich eben auch nicht jemand, der gerade am Ertrinken ist, zurufen, keine Panik, es ist alles nur ein Traum. Ja, das ist nicht angemessen. Das kann man anderen Leuten in anderen Kontexten sagen. Ich würde jetzt auch niemand, der gerade einen Angehörigen verloren hat durch diese Krankheit, da jetzt unbedingt mit einbeziehen wollen. Ja? Solche Menschen haben jetzt wirklich was anderes zu tun, nämlich trauern zum Beispiel.
Ja, generell haben wir ja auch, hast du glaube ich auch schon gesagt, ist es auch eben eine Chance, an die Gefühle zu kommen. Ne? Also weil sie jetzt so stark getriggert werden.
Ja, es ist eine Chance, an Gefühle zu kommen und zu lernen, mit denen skillful, also wirklich virtuos. Ja? Wir sind jetzt hier nicht im menschlichen Entwicklungskindergarten, das ist Hochschule. Ja? Wirklich virtuos mit schwierigen Emotionen und auch Situationen umzugehen, ist das, also das ist, da ist das ja, also Gefühls, der Umgang damit, da Skills zu entwickeln, ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und eine andere wichtige Sache ist, denke ich eben auch, also wo es auch eine große Chance oder auch eine Möglichkeit gibt, ist eben, also wenn es ideal laufen würde, was es natürlich nicht tun wird, weil wir sind ja hier nicht in einem Idealuniversum, sondern halt in dem Universum, in dem wir halt sind. Im Idealfall wäre das natürlich auch global für die gesamte Menschheit auch eine Riesenchance, mal eben mehr Mitgefühl zu entwickeln, weniger nur an sich zu denken, kooperativer zu sein. Es könnten sich da ganz neue, also da könnten auch wirklich sehr schöne gesellschaftliche Umwälzungen daraus resultieren. Ich sehe allerdings das wirklich so, also das ist quasi, wie man so schön sagt, auf Messers Schneide. Ja? Das kann sowohl sehr, sehr schöne Sachen, Synergien und so weiter freisetzen. Das kann aber natürlich auch in was echt Dystopisches kippen. Und ich nehme mal an, weil es halt einfach fast immer so ist, am Ende des Tages wird es so sein, dass es ein bisschen davon gibt und ein bisschen davon halt auch. Ne? Also dystopisch-apokalyptischen Katastrophenalarm haben wir ja auf jeden Fall in Italien. Das kann man ja jetzt auch einfach nicht leugnen. Ja? Und zugleich, auch Italien, stehen sie abends auf den Balkonen und singen sich Lieder und versuchen durchzuhalten. Das ist ja auch zugleich was ganz, ganz Schönes und auch Rührendes, ne? Dass da versucht wird, irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten, trotz der körperlichen Distanz, die man einhalten muss.
Ja, würdest du auch sagen, es ist eine Situation, wo man auf sich selber zurückgeworfen wird? Zum Teil, also wenn man offen dafür ist.
Ja, wenn man offen dafür ist, dann ja. Wenn man nicht offen dafür ist, dann wechselt man eben in Tunnelblick, Kampfmodus und fängt an, sich ums Klopapier zu prügeln. Und das ist eben halt die Kehrseite davon. Also so wie alles im Leben hat es halt immer zwei Seiten und es liegt im Prinzip in der Hand jedes Einzelnen, sich da irgendwie zu entscheiden. Und ja genau, das war eben noch die andere Komponente. Ja, also eben das eine ist das auch das virtuose Umgehen mit den Gefühlen und das andere ist aber auch wirklich den Verstand da sinnvoll einsetzen, wo es eben sinnvoll ist. Ja, also wir werden bestimmt nicht aus bloßem Mitgefühl und überlaufendem Herzen irgendwie hier durchkommen, sondern manche Sachen müssen halt auch einfach mal verstandgeleitet, sinnvoll, klug, weise entschieden werden. Also das greift für mich halt wirklich zusammen. In dem Zusammenhang hat mich quasi auch schon vorm Erwachen hatte ich dieses Buch von Jack Kornfield, The Wise Heart, das weise Herz, heißt das glaube ich auch auf Deutsch. Und gerade dieser Ansatz, also den er ja schon im Titel verfolgt, ja, das weise Herz, sprich, es geht nicht nur mit Klugheit, sondern Herz muss auch dabei sein, aber es geht auch nicht nur mit Herz, das gehört zusammen. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und gerade jetzt. Ja. Also nicht nur kühl, rational sein, sondern schon auch mit entsprechend liebevoll, ja, aber auch nicht jetzt in Mitleid zerfließen und komplett den kühlen Kopf weglassen dabei. Also wir brauchen beides, ja, und am besten beides in Personalunion.
Würdest du sagen, was aus der Intuition kommt, das ist im Endeffekt immer Weisheit? Oder kann man da auch total falsch liegen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich immer, also immer Weisheit, weiß ich gar nicht. Also für mich ist Intuition auch insofern, hat auch sowas Mysteriöses. Also es gibt ja auch das schöne Wort Einfall oder Eingebung. Ja? Da ist was irgendwoher einfach mir in die Brust gepurzelt. Und jetzt ist es da. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt, aber auf einmal ist da, was weiß ich, der dringende Impuls, irgendwo anzurufen oder so. Ja? Da weiß ich nicht mal, ob ich das Weisheit nennen würde, weil, also wenn das so sich hier bei mir einstellt, habe ich nicht mal das Gefühl, dass ich da irgend, also da habe ich überhaupt nichts dafür getan oder so. Ja? Ich habe es nur empfangen. Frag mich nicht, woher. Kam einfach, ist auf einmal da. Diese Form von Intuition, also Einfälle und Eingebungen, also ich sag mal so, damit habe ich noch nie falsch gelegen. Es ist allerdings oft schwierig zu unterscheiden, was ist das jetzt? Ist mein Handlungsimpuls Vernunft geleitet? Ist das was sehr aus der Ego-Ecke? Ist das eine Eingebung? Das lässt sich oftmals gar nicht so leicht entscheiden. Ne? Und das ist quasi die hohe Kunst, würde ich mal sagen, das zunehmend besser einsortieren zu können. Was ist jetzt was? Und jetzt nochmal zu der Frage, ist das immer weise? Ja, also wie gesagt, mir fällt jetzt ad hoc kein Beispiel ein, wo die Intuition falsch gelegen hat. Was mir einfällt, sind Beispiele, wo ich fälschlicherweise nicht auf die Intuition gehört habe, weil ich nicht gecheckt habe, dass das Intuition ist. Oder wo ich irgendeine Intuition dann wieder qua Verstand oder irgendwas falsch interpretiert habe. Ja. Oder dass ich vielleicht irgendeinem Impuls gefolgt bin und die Erwartung, was daraus resultiert, war falsch. Das Folgen, dem Impuls folgen, war aus meiner Sicht noch nie falsch, wenn es diese Form von Intuition ist. Aber manchmal ist dann quasi was lost in translation, sage ich mal.
Okay, weil es kommt ja auch darauf an, wann man danach guckt. Ne? Also es manche Sachen, die sehen auf den ersten Blick eher ungünstig aus und entwickeln sich aber dann wieder ganz, ja, sehr, sehr schön oder so. Ne? Also, ja.
Ja, und manchmal interpretiert man es auch falsch. Ja? Also, ich hatte ja mal einen Laden, die Seekers Corner, und da den Anfang dazu, den hat mir total die Intuition gegeben, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt. Also da kam wirklich so quasi wie Gottes Stimme von oben, nicht dass ich an den glaube, aber so kann man sich echt gut so vorstellen, so ruf da bei dem Laden an. Hä? Ich habe gar kein Geld, ich bin beim Jobcenter, ich bin in einem Existenzgründer Prozess. Warum soll ich denn da jetzt? Egal, ruf da jetzt an. Da hatte ich halt irgendein Ladengeschäft gesehen, wo ein Zettel drin ist. Habe ich gemacht, hat auch alles geklappt. Und was denkt sich dann Klein Püppi? Was bildet sich daraus für eine Erwartung? Ah, ich soll wohl einen Laden eröffnen. Logisch. Ja? Anderthalb Jahre später hat sich das mit dem Laden wieder erledigt gehabt. Ging also wohl doch nicht darum, jetzt hier zu expandieren und ein Ego-Buster-Wirkungsstättenzentrum aufzumachen oder so. Es war rückblickend betrachtet einfach eine super Möglichkeit, mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ja? So ein, was weiß ich, ich glaube, das waren über 70 Quadratmeter Ladenfläche, Yoga-Equipment anschaffen, Yoga-Lehrer akquirieren, da selber Workshops geben und so weiter. Also es war quasi so, als hätte ich eine Chance bekommen, mal auszuprobieren, wie sich so eine Expansion anfühlt. Und jetzt weiß ich, das ist es nicht. Ja, das war aber überhaupt nicht, was ich erwartet hatte, an dem Tag, als quasi diese donnergrollende Stimme zu hören ruf bei dem Laden. Das war überhaupt nicht, was ich erwartet hätte. Aber im Nachhinein, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, bin froh um die Erfahrung und weiß, meine Erwartung war falsch. Okay, ging um was ganz anderes. Also das so zu dem, was du da gerade gesagt hast. Ja, und manchmal ist es natürlich auch umgekehrt. Manchmal denkt man, nee, das ist doch jetzt irgendwie, das wird doch totaler Mist und dann wird es dann doch richtig super und so weiter. Das ist ja auch. Also auch das, ne? Genau, das habe ich, wollte ich auch gerne sagen noch. Eigentlich wissen wir nie irgendwas. Ne? Auch in Nicht-Krisenzeiten. Das ist eine weitere Chance, die uns diese Krise jetzt irgendwie gibt. Nämlich zu sehen, ja, da bin ich auch wieder bei den Buddhisten, ja, Konzepte wie Impermanenz, Vergänglichkeit, dass sich alles ständig ändert und dass eigentlich nie irgendjemand irgendwie weiß, was morgen sein wird. Das ist auch in Nicht-Krisenzeiten bereits Tatsache und der Fall. Ja. Und wenn ich dann an meine Workshops zurückdenke, besonders so Meditation und Achtsamkeit, ja, was habe ich mir da teilweise vor Jahren ein abbrechen müssen, um das Leuten klar zu machen, also dass es überhaupt erstmal im Verstand begriffen wird, was damit gemeint ist, ja, was man dafür Beispiele nehmen muss und worauf man alles hinweisen muss, auf die mini kleinen Unterschiede in diesem doch sehr gleichförmigen Alltag, den alle hatten, ja. Das musste man so richtig, also was weiß ich, erklären, dass wenn man genau darauf achtet beim achtsamen Essen, dass eine Himbeere nicht genau so schmeckt wie die nächste, sondern es leichte Unterschiede gibt. Ja, da muss man ja so nah ranzoomen und sich so drauf konzentrieren und oder auch Atemzüge, ja, dass im Prinzip nie ein Atemzug genau so gleich ist wie ein anderer. Da muss man ja echt sich Sachen unter eine riesengroße Lupe nehmen, um es zu sehen. Ja, also das jetzt hier ist aber wirklich ein ganz dicke Pinsel. Ne? Also noch deutlicher kann das eigentlich nicht vor Augen geführt werden, dass nichts für die Ewigkeit ist und sich ständig jederzeit alles ändert und ändern kann. Und wir im Prinzip überhaupt keine Ahnung haben, wo die Reise hingeht.
Ja, und wie weit wir doch auch abhängig sind von den anderen Menschen. Ne? Also zum Beispiel von medizinischer Versorgung, davon, dass Leute weiter arbeiten, damit die Versorgungskette aufrechterhalten bleibt. Und ja, und eben Leute vielleicht auch selbstlos dabei sind, ne? Also weil sie sich ja vielleicht ein größeres Risiko aussetzen, damit als zu Hause zu sitzen und abzuwarten. Ne?
Ja, total. Und das ist auch, wo du das sagst, ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren so ein Buch vom Dalai Lama gelesen und war damals noch ganz naiv, unbeleckt, was irgendwas mit Spiritualität, ich glaube, das war eins meiner ersten spirituellen Bücher überhaupt, vom Dalai Lama, The Art of Happiness. Und da hat er dass alle voneinander abhängig sind, beschreibt er da am Beispiel, ich glaube, es geht um ein T-Shirt. Also was alles dafür passieren muss, dass man dieses T-Shirt bei sich zu Hause im Schrank liegen. Und wenn man sich das, also wenn ich mir das jetzt überlege, mal mir das damals echt, als ich das gelesen habe, also noch vor dem T-Shirt-Beispiel, quasi nur dieses, blöd gesagt, Gelaber über Interdependenz, dass alles voneinander abhängig ist und so. Da war meine spontane Reaktion vor 20 Jahren oder so, was labert denn der da? Das stimmt doch überhaupt nicht. Also, ich war absolut pseudo-autonom früher, im Sinne von, ich brauche ja nichts und niemanden. Mir ist das dann, also für mich war dieses Beispiel mit dem T-Shirt total gut und richtig, weil ich das sonst nicht begriffen hätte. Aber das, was wir jetzt gerade sehen, ich glaube, danach braucht niemand mehr ein T-Shirt-Beispiel, um zu begreifen, wie alles krass miteinander vernetzt und wie wir alle voneinander abhängig sind und wie wir eigentlich eine große Weltgemeinschaft, egal, ob man das nur gut findet oder nicht, ne, mit Blick auf bestimmte politische Strömungen, wir sind bereits eine Gemeinschaft. Ja? Ob man das nun will oder nicht und mag oder nicht mag, ist völlig egal. Ja? Dein T-Shirt hast du nur im Schrank liegen, weil wir eine große Gemeinschaft sind. Ja? Und wenn das jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr geht, sich mal eben ein T-Shirt zu bestellen, keine Ahnung, ob und wie lange sowas möglich ist, wissen wir ja auch gerade alle nicht, dann wird man das halt sehr, sehr deutlich sehen.
Ja, weil es gerade um Dinge geht, die wirklich notwendig sind zum Leben. Ne? Also T-Shirt kann man auch eventuell noch ohne mit auskommen, aber eben zum Beispiel zu essen möchten wir gerne weiterhaben. Ne?
Ja, und da wird einem das ja dann auch, ne? Ich wohne ja in der Großstadt Berlin, wie du weißt, da kann man ja normal, also eigentlich halt im Normalzustand, kannst ja wunderbar von der Hand in den Mund leben. Also im Sinne von, ich brauche ja eigentlich, theoretisch bräuchte ich mir ja überhaupt nichts zu kochen und auch zu Hause gar nichts an Vorräten oder irgendwas anzulegen. Ich kann ja hier 24/7 normalerweise eigentlich jederzeit alles kriegen. Muss nur vor die Tür gehen oder einen entsprechenden Lieferservice anrufen. Ne? Und das heißt aber eben auch Selbstversorgung gibt's hier einfach nicht. Also das heißt eben auch, also wenn jetzt irgendwie es keine, also jetzt keine, die Supermärkte schließen würden, ja dann noch 3 Wochen und dann gibt's hier Hungersnöte. Ne? Also ich meine, ich habe zwar schon erwähnt, ich habe einen Garten, aber der ist nicht groß genug, um da jetzt irgendwie einen auf Selbstversorger zu machen. Also da kann man aus Spaß ein bisschen mal eine Tomatenpflanze hinstellen oder so, aber das war's dann auch schon. Da werde ich ja nicht satt von. Ne? Also und natürlich geht es auch außerhalb von Großstädten Leuten so. Wer hat denn heutzutage noch einen eigenen Gemüsegarten oder sowas? Also einen, der auch wirklich was kann, im Sinne von, ich habe dann im Winter Konserven oder so. Hat doch kein Mensch. Und ist ja eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlimm. Nur halt eben jetzt, ne? Eventuell. Ne? Also jetzt ist es halt wirklich wichtig, dass die... wie heißt es so schön, die systemrelevanten oder systemkritischen Sachen, dass die halt weiterlaufen. Ne? Und da hoffe ich eigentlich auch drauf, dass diese übrig gebliebenen Teile der arbeitenden Bevölkerung vielleicht dann auch in den nächsten Wochen dann auch Unterstützung bekommen von denen, die jetzt gerade nicht mehr arbeiten. Also warum sollten denn nicht vielleicht auch Schüler mal, neben dem, dass sie natürlich doch auch weiter für die Schule lernen müssen, warum sollten denn nicht vielleicht mal ein paar Schüler im Supermarkt auch mal helfen, Regal einzuräumen oder so. Ne? Oder bei der Erdbeer- oder Spargelernte könnten doch auch Leute helfen, die jetzt gerade sowieso nichts mehr anderweitig zu tun haben oder sowas. Ne? Oder eben im Gesund, ich meine, in Berlin gibt es ja auch schon Aufrufe dazu, sich da irgendwie ehrenamtlich oder so in Krankenhäusern zu melden, oder sie wollen pensionierte Ärzte aus dem Ruhestand holen und solche Sachen. Also ich denke mal, ja, also da auch da wird es wahrscheinlich noch viel mehr Kooperation einfach auch vonnöten sein, um das aufrechtzuerhalten.
Also ist es quasi auch eine Chance für Hingabe, also weil ja, was zu tun, was man nicht unbedingt tun müsste, was vielleicht auch gegen die eigene Bequemlichkeit geht oder so, aber irgendwie, ja, was dann doch gerne passieren möchte durch einen. Ne?
Ja, Hilfsbereitschaft, Solidarität einfach auch. Ne? Also da bin ich ja schon fast traurig, wobei ich natürlich auch froh bin auf eine Art, dass meine Arbeit jetzt erstmal so weiterläuft, ich fast ein bisschen mehr zu tun habe als davor. Aber ich habe wirklich schon an ein paar Stellen auch überlegt, ja, also meine Güte, mal irgendwie Spargel stechen. Ich weiß, das ist körperlich sehr anstrengend, diese Arbeit. Aber bevor ich jetzt auf der Couch sitze und fett und faul werde, also ich würde es machen, ich habe nur tatsächlich die Zeit nicht. Ja. Ich würde mich auch in einem Krankenhaus melden. Habe ja ein bisschen Erfahrung in der Pflege, hatte ich ja vorhin erzählt, mit dem bisschen in der Altenpflege mal was gemacht und bin auch in Erste Hilfe ausgebildet und habe das auch schon öfter mal auch zum Einsatz bringen müssen und so und bin da auch sehr schmerzfrei, was ja schlimmer Anblick von irgendwas und so angeht. Ich könnte das tun, nur ich habe wirklich aktuell überhaupt nicht die Zeit dafür. Von daher hoffe ich, dass Leute, die Zeit jetzt haben, das dann vielleicht doch auch für sinnvoller halten, als sich jetzt wie einen langen Tag Bildchen auf die Fingernägel zu malen oder sowas. Keine Ahnung. Und Playstation zu spielen. Also wer da draußen irgendwie Langeweile hat, wem die Decke auf den Kopf fällt, oder wer auch einfach sieht, dass wir jetzt alle irgendwie mithelfen müssen, ja, Leute, geht raus, beziehungsweise guckt von zu Hause aus, wo Hilfe gebraucht wird, und lasst euch da dann einteilen. Ich habe schon zwei Websites, zwei Links jetzt die Tage gesehen, wo eben Bauern Erntehelfer suchen. Ja, also das ist, ich glaube, da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, wenn man mal da ein paar Stunden mitmischt. Ja, weil das Ergebnis wollen wir doch auch alle gerne haben. Oder hat irgendjemand was gegen Erdbeeren?
Also mich hat berührt, dass ich gehört habe, dass die Tafeln geschlossen wurden. Ne? Also dass da nicht versucht wird, das irgendwie anders zu organisieren, weil das trifft ja dann wieder die Bedürftigsten. Ne? Also das finde ich eigentlich ein totaler Skandal, dass zum Beispiel dafür nicht die Bundeswehr notfalls eingesetzt wird oder sonst was. Ja, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde es auch, also auch Obdachlose. Ja, also ich meine, Berlin hat jetzt auch nicht gerade wenige. Da kommt jetzt keiner mehr vorbei momentan und schmeißt denen was in ihre Hüte oder in ihren Sammelbecher. Ne? Wobei es da auch wohl schon Initiativen gibt, sogenannte Gabenzäune. Man kann also einen Beutel packen mit Lebensmitteln und Sachen drinne und das an ausgewählten Stellen an Zäune dranbinden für Obdachlose, dass die sich das da wegholen können. Das finde ich eine wunderschöne Idee. Aber ich finde halt auch da, ja, also aus meiner Sicht, hört da der Staat auch hier irgendwie den, oder was heißt auch, da hört der Staat halt auch den Schuss einfach nicht wirklich. Ja, also es gab ja jetzt auch Kritik an diesen Rettungspaketen, und diese Kritik ist halt sowas von berechtigt. Ja, letzten Endes werden dann nämlich nur Konzerne damit gerettet, keine Arbeitnehmer. Ja, und für Selbstständige oder auch für für die ganze, ja, gerade in Berlin, die ein riesen Nachtleben, das ist ja wirklich ein Industriezweig hier in Berlin, ja, das ganze Nachtleben, Kneipen, Clubs, Bars, etc., ja, denen werden jetzt irgendwelche Kredite angeboten und die sollen sie in 6 Monaten dann aber bitte schon auch zurückzahlen. Das ist völlig weltfremd. Das geht nicht. Das ist im Prinzip nur, das ist im Prinzip eine Form von ausgedehnter Sterbehilfe für diese Unternehmen. Ja, also dann gehen sie halt ein bisschen später dann Konkurs. Ja, super, aber sie werden Konkurs gehen. Und was ich an der Stelle halt nicht begreife, oder ist auf eine Art begreiflich, weil dieses turbokapitalistische Verwertungslogik-Denken ist da halt immer noch am Start. Und das finde ich halt momentan sehr bedauerlich und habe aber auch noch Hoffnung, dass die halt dann wirklich mal checken, sie müssen jetzt außerhalb ihrer ihnen bekannten Box denken, was Lösungen angeht. Ja, also es läuft ja zum Beispiel auch gerade eine Petition, ich glaube bei Change.org, wo jemand vorgeschlagen hat, lieber Staat, mach doch mal jetzt 6 Monate, auf 6 Monate befristetes bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin kein Ökonom, aber spontan klingt mir das nach einer viel schneller umzusetzenden und auch viel sinnvolleren Lösung als dieses ganze Hickhack schon wieder. Dann musst du da das beantragen, du kannst beim Finanzamt die und die Steuern stunden lassen und du wirst jetzt auch nicht gekündigt, wenn du deine Wohnung, deine Miete nicht bezahlen kannst. Ja super, und dann kommt am Ende des Jahres auf mich ein Riesenschuldenberg zu und dann melde ich dann Konkurs an oder was. Ja? Also das muss irgendwie in die Köpfe der Entscheidungsträger rein, dass jetzt zumindest mal für so lange wie diese Krise läuft, die müssen ganz andere Ideen bekommen, die müssen ganz anders denken jetzt. Die müssen jetzt mal ihren ganzen kapitalistischen Profitscheiß wirklich mal außen vor lassen. Ne? Bei der Bankenrettung damals ging es ja irgendwie auch. Aber gut, das war ja, um den Kapitalismus zu retten. Klar, dafür kann man natürlich auf einmal einfach so Geld-Konfetti-Regen machen. Ja, das geht dann in dem Fall. Ja. Aber eben, Leute, die wirklich von den Gaben der Tafel und so weiter abhängig sind, und das ist ja alles nicht so wichtig. Ne. Also ich meine, da wird auf vielen Sektoren auch der gute, kranke Freund von mir, ist es jetzt zum Beispiel auch so, also in der Pflege, auch in der häuslichen Pflege, da wird jetzt quasi, wurde alles an Leistungen jetzt runtergefahren, wegen Ansteckungsgefahr. Sprich, da werden jetzt aktuell noch, wird die Wundversorgung noch gemacht, aber die sonstigen Hilfen, die er und natürlich andere Menschen auch in der Situation brauchen, wie dass da mal geputzt wird, dass mal ein Einkauf gemacht wird, das ist alles gerade weggestrichen worden. Wo ich mir denke, ja, wer soll denn das machen? Ihr könnt doch jetzt nicht hilfsbedürftige Leute zu Hause verhungern lassen und im Dreck ersticken. Das geht doch gar nicht. Das sind halt alles so eine Sachen, ja, da denkt keiner dran. Ja, lass uns lieber VW reden. Nicht das erste Mal. also da hoffe ich doch wirklich sehr, ja, oder auch, dass es nicht genügend Schutzkleidung für Leute in den Risikobereichen gibt. Ja? Also Ärzte und Krankenschwestern, sorry, aber wenn euch die Schutzkleidung ausgeht, auch wenn euch das Herz dabei bricht, legt die Arbeit wieder. Sofort. Das ist die einzige Möglichkeit, da irgendwie mal vielleicht auch bei den Entscheidungsträgern wirklich mal für ein Umdenken zu sorgen. Weil das ist, ja, jetzt wird da viel versprochen und viel bedauert und ja, wir haben ja alles Mögliche versäumt. Pff, ganz ehrlich, Also sagen wir mal ganz optimistisch, in einem Jahr ist der ganze Spaß erledigt und vergessen und die Kreuzfahrtdampfer dampfen wieder alles voll und die Flugzeuge fliegen wieder rund um den Globus und so weiter. Da will doch dann von Ihrem heutigen Geschwätz kein Politiker mehr was wissen. Da wird sich doch unterm Strich wieder überhaupt nichts ändern. Aber jetzt ist eine Möglichkeit, da wirklich mal Entscheidungsträgern Daumenschrauben anzulegen. Da muss was passieren. Da ist dann natürlich auch wieder doof, dass jetzt gerade ja logischerweise das Versammlungsrecht außer Kraft gesetzt worden ist. Ne? Also könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn das jetzt nicht so wäre, dann bei dem, was da teilweise an Unsinn, zu kurz gedacht, wieder nur an die Großen gedacht, den kompletten Sozialsektor mal wieder, ach, ups, haben wir vergessen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir uns jetzt nicht gerade alle sozial auf Abstand halten müssten, das wäre, glaube ich, schon, da hätte es schon in der letzten Woche Grund genug gegeben für mindestens 3 Spontandemos vom Kanzleramt oder so. Ne? Nur geht ja halt jetzt gerade nicht. Haben die ein Glück.
Ja, also wollen wir hoffen, dass die Leute das bis zur nächsten Wahl nicht vergessen. Ne?
Ja, das hoffe ich sehr. Aber noch schöner wäre natürlich, wenn es einfach wirklich die Politiker nicht vergessen würden. Wenn die jetzt wirklich umlenken würden, einsehen, noch mehr einsehen würden, was jetzt gerade wirklich das Gebot der Stunde ist, und mal echt neue Sachen auch mal sich wagen würden. Weil es hat ja, die Chance dabei ist doch auch, dass man jetzt eben wirklich Sachen ausprobieren kann, weil wir ja doch momentan, glaube ich, schon davon ausgehen können, das wird jetzt nicht die nächsten 100 Jahre so weitergehen mit diesem Virus. Ja? Also das ist schon irgendwann, wird da diese pandemische Welle, die wird, das weiß man ja auch aus vorangegangenen Pandemiezeiten, die wird natürlich irgendwann abflachen. Früher, später, das wissen wir nicht, aber irgendwann wird sie abflachen. Von daher, ja, also zum Beispiel die Idee, jetzt einfach mal 6 auf 6 Monate zeitlich befristet Grundeinkommen auszuzahlen, das ist doch eine Riesenchance. Also die hätte man ja sonst überhaupt nie. Und da sehe ich auch eigentlich für die Politik die Möglichkeit, ja Leute, traut's euch doch. Ihr könnt es jetzt machen, wirkt ein Großteil der Menschen einleuchten und ihr könnt ja auch sagen, dass es befristet ist. Was ja sonst in Normalzeiten nicht ginge. Da könntest du nicht als Bundesregierung sagen, ja Leute, wir haben uns überlegt, wir machen mal 6 Monate Grundeinkommensexperiment, wird danach aber auf jeden Fall wieder aufhören. Ja, das weißt du, was dann los ist, ja? Wenn es dann wieder eingestampft wird oder so. Ja, das würde nicht funktionieren, aber das würde, genau jetzt würde das funktionieren. Mit großer Sicherheit. Ja? Ich denke, warum nicht? Nutz doch mal die solche Chancen, ja, die es da jetzt gibt, dass Leute ja, aus ja mal einen komplett vielleicht auch mal einen komplett neue Möglichkeiten und Perspektiven auch mal sehen können, würde wahrscheinlich auch dabei helfen, die rapide ansteigende Zahl von Fällen von häuslicher Gewalt und so weiter etwas im Zaume zu halten. Ne? Und würde natürlich auch den Leuten helfen, die sonst auf die Tafeln angewiesen sind und so weiter und so fort. Ja? Also ich bin da ein ganz großer Freund von dieser Idee mit dem befristeten Grundeinkommen.
Ja, aber Grundeinkommen heißt das nur für die Menschen, die es auch nötig haben oder grundsätzlich alle, weil das wäre ja dann wieder auch schief, ne? Wenn dann die sowieso schon viel haben, auch ein Grundeinkommen bekommen würden.
Naja, die Sache ist halt die, wenn das Grundeinkommen bedingungslos ist, dann müsste man es eben allen auszahlen. Ja? Und ich sag mal so, also das ist ja der Witz auch an der Sache, wenn man es bedingungslos macht, fällt halt die ganze Antragsstellung und Prüferei weg. Das ist eine Möglichkeit, schnell den Leuten, die das jetzt dringend brauchen, Geld zukommen zu lassen. Schnell und unbürokratisch und vor allen Dingen nicht als Kredit. kein normaler Mensch, der gerade finanziell vorm Abgrund steht, nimmt einen Kredit auf, den er noch dazu in 6 Monaten dann anfangen muss, zurückzuzahlen. Ja, das macht man nicht. Also sorry, aber wenn ich spare, also wenn ich merke, ich muss sparen, fange ich doch nicht an, mich hoch zu verschulden. Makes no sense, aus meiner Sicht jedenfalls. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Ökonom. Ja, und gut, das würde natürlich bedeuten, dass dann auch ein Bundesliga-Fußballer, der Millionär ist und so weiter, dann jetzt auch nochmal ein paar tausend Kröten dann extra hat. Aber ganz ehrlich, wir wissen ja, die Arm-Reich-Verteilung nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist ja zunehmend extrem schief. Sprich, die Reichen sind ja zunehmend zahlenmäßig extrem viel weniger als die Armen. Also ich glaube, also schon allein daher kann es ja zahlenmäßig dann nicht so viele Falsche treffen, das Grundeinkommen. Und ich könnte mir da durchaus vorstellen, weil das ja auch durchaus positiv als positive Publicity genutzt werden kann, dass dann zum Beispiel diverse Prominente sagen würden, ja, ich will das aber gar nicht haben, ich spende das an was weiß ich wohin oder so. Ne? Warum nicht? Also da sehe ich jetzt nicht so das große Problem drin, dass dann irgendwie die 10 Millionäre Deutschlands dann gemeinerweise auch noch, was weiß ich, wieder 6.000 Euro, wenn wir jetzt sagen, im Monat 1.000 Euro, das für 6 Monate, oh, ja, dann haben die Balsen-Kiddos nochmal 6.000 Euro mehr. Ist mir egal, wenn ich weiß, dass der Obdachlose auch 6.000 Euro mehr hat. Und wenn, weißt du, so, die Leute, die jetzt nicht mehr zu den Tafeln gehen können, wenn die dann auf einmal 6.000 Euro mehr in der Tasche haben, dann soll mir das recht sein als Kollateralschaden, dass dann vielleicht auch irgendein Multimillionär auch 6.000 Euro mehr hat. Ja, Fakt. So.
Ja, kann ich gut verstehen. Ist eine vernünftige Sichtweise. Ja. Ja. Gibt's irgendwie, ich meine, auch noch spirituell was wir jetzt in der Situation lernen können? Ich meine, zum Beispiel Hingabe ist ja was Spirituelles oder Bewusstsein oder Intuition folgen. Aber jetzt in Bezug zum Beispiel auf unsere Strukturen, die wir so in uns haben, wie eben, dass wir alles oder die meisten auf ein Ich beziehen, was es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also ist da auch irgendwie, ja, kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, also ich meine, das ist je nachdem, wie gut man eben in der Lage ist, diese Situation als ein Geschenk zu sehen und auch auszupacken, kann das natürlich kann einen das ganz schön auch spirituell voranbringen. Ne? Also einer meiner laufenden Aufträge, der ist ja immer nicht so leicht zu sagen, wie lange wird es noch dauern, wo steht jemand, aber wo ich sagen würde, der ist schon ziemlich weit vorne, liegt in den letzten Zügen sozusagen. Für den ist das halt jetzt auch gerade so ein, also wenn sowieso schon die Wahrnehmung, was ja oft passiert im Zuge von so Erwachensprozessen, die Wahrnehmung so anfängt, so ein bisschen so sich zu verschieben, zu kippeln, also sich da was verändert, das sind ja auch dann auch oft Hinweise oder das wird dann auch oft so erlebt, so es wird einfach mal alles so surreal, durchscheinend, ja, so man sieht förmlich auf einmal das Illusive, diese Realität, ja, dass das eigentlich, das kann nur ein Traum sein, ja, so ungefähr. Und also der, von dem ich jetzt gerade angefangen habe zu erzählen, für den ist das halt auch sowas, dass diese Situation einem eben auch nochmal so, gerade dass das alles so surreal ist, auch, dass eben dem wird das jetzt gerade auch nochmal so richtig gespiegelt oder gezeigt. Ja. Das surreale Element dessen, was wir Realität nennen. Also zum Beispiel. Außerdem, das andere Stichwort, was natürlich jetzt überall implizit mitschwingt, aber hatten wir es jetzt, glaube ich, noch nicht so angesprochen, ja, diese Sache mit der Entschleunigung. Ja, mal zu gucken, wenn ich vorher wie ein aufgescheuchtes Huhn über einen Hühnerhof gerannt bin, den ganzen Tag von einem Termin zum nächsten und dann abends noch Freizeitstress, noch 5 Freundinnen treffen zum Friseur und hinterher noch in die Bar und was weiß ich was alles, die da immer alle machen. Jetzt auch wirklich mal zu lernen, das bedeutet zur Ruhe kommen, das bedeutet entschleunigen, das bedeutet in Stille zu sein oder einfach nur da sein. Ja. Das ist das. Und vielleicht auch mal die schöne Erfahrung machen, vielleicht bin ich da die ganze Zeit vor was weggerannt, nämlich vor mir selbst. Und es ist gar nicht so sinnvoll gewesen, weil es ist eigentlich vielleicht sogar total schön. Ja? Also mich in mich reinfallen zu lassen und da mit etwas Glück diese stille, ruhige Präsenz einfach zu sein. Ja? Das kann natürlich auch in dem Sinne Leute vorwärts bringen, ne? In ihrer Entwicklung. Sozusagen. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man draus macht. Ne?
Wobei man im Endeffekt ja auch nicht die Wahl hat, ne? Sondern es passiert einfach, was passiert. Ne? Also man kann versuchen, für was offen zu sein, aber ist im Grunde keiner, der es in der Hand hat. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Und das andere ist ja auch, ich habe gerade auch dieses Zitat im Kopf von so einem französischen Philosophen war, dass irgendwie alles Unheil der Welt oder alles Unglück der Menschheit darauf basiert, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, ganz alleine mit sich selber sich in einem Raum aufzuhalten, ohne irgendetwas dabei zu tun. Ja? Aber ja, Leute, die sehr, sehr neurotisch, angestrengt, dies ihr Leben lang vermieden haben und jetzt quasi eine Vollbremsung erleben, ja, was weiß ich, was mit denen passiert, das kann so oder so sein. Also an dieser Stelle kann ich natürlich nochmal sagen, also bei wem akut irgendwie die Hütte brennt, also innerlich natürlich, ansonsten wäre es die Feuerwehr, die man anrufen sollte. ihr könnt euch schon, wenn ihr Interesse habt, euch auch melden. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit quasi so Krisen-Notfall-Interventionen. Also ich habe schon öfter mal Leute mit Panikattacken oder so, die mich angerufen haben, ganz gut beruhigen können. Aber man weiß es halt nicht. Also gerade gestern, da war ich dann auch durchaus mal sehr überrascht oder auch ein bisschen erschrocken, sagen wir es mal so. Gerade gestern ist das passiert. Da hat hier 200 Meter Luftlinie hinter mir in der Boxhagener Straße wohl ein junger Mann mit einem Luftgewehr aus dem Fenster geschossen. Ja. Und da würde ich sagen, ja, da ist wohl jemand, also ich weiß ja nicht, was da passiert ist, aber ich denke mir halt, oder ich würde das mal so interpretieren, also die Ersten fangen schon an durchzudrehen in ihren vier Wänden. Und wenn du dann eine Schusswaffe hast, das ist eine ganz schlechte Kombination. Also das gab dann hier auch wohl irgendwie einen Großeinsatz, richtig mit Sondereinsatzkommando und also die kamen dann da auch mit Maschinengewehren an und so. Also wenn du dann erfährst, das ist hier, wenn ich einmal aus der Haustür falle, dann stehe ich da. Ich so, okay, also ich hoffe nicht, dass meine Nachbarn entsprechend bewaffnet sind, aber also würde man sagen, also da hat jemand nicht gut mit sich selber ausgehalten. Deswegen kam ich da jetzt drauf.
Ja.
Ich hoffe ich, dass alle wirklich schaffen, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Ja. Das steht und fällt damit, ob ich bereit bin, das zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist.
Und zu akzeptieren, was es mit mir macht. Ne?
Ja, akzeptieren, ohne es auszuagieren. Weil wenn das mit mir macht, dass ich mit meinem Luftgewehr durch die Gegend schießen will, dann ist das halt so ein Moment, dann sollte ich eben, das Gefühl darf da sein, aber den Handlungsimpuls vielleicht besser nicht in die Tat umsetzen. Ne?
Okay.
Ja, verrückte Zeit.
Ja. Gut, wir haben unseren Handlungsimpuls gefolgt und das Interview und die Tat umgesetzt.
Ja.
Was mich freut.
Mich auch.
Und ja, ich weiß nicht, wenn du noch dringend was hast zu dem Thema, natürlich. Sonst würde ich sagen, es fühlt sich eigentlich jetzt so rund an.
Ja, finde ich auch.
Okay.
Gut.
Gut, dann danke ich dir herzlich.
Ja, ich dir auch für die Initiative.
Ja. Und ich dir, dass du darauf eingegangen bist.
Ja, gerne. Wie gesagt, hat mir ja eh schon was auf den Nägeln gebrannt und ich bin ja auch technisch nicht so super versiert und habe ja auch beileibe nicht so eine Reichweite wie du mit dem jetzt TV und das denke, das war jetzt eine ganz gute Idee.
Okay, vielen Dank.
Gerne.